Bei Anruf
Wein.
Der Weinfreunde-Podcast.
Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. In dieser Folge habe ich dem lieben Michael eine Auszeit verpasst, denn heute spreche ich mit keinem Geringeren als mit TV- und Sternekoch Alexander Herrmann. Worauf ihr euch freuen könnt? Alex und ich kreieren spontan ein mehrgängiges Menü. Selbstverständlich inklusive einer passenden Weinbegleitung. Für euch zum Nachhören und Schmecken. Zudem berichtet uns Alex von einem Gemüse, das angeblich zu jedem Rotwein perfekt passt. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
Herrmann, grüß Gott.
Ja, hallo Alex, hier ist der Tobias.
Hallo Tobias.
Legen wir direkt mal los, oder?
Bitte.
Ja, wunderbar. Heute haben wir uns ja vorgenommen, ein ganz spontanes Menü zusammenzustellen, so ein bisschen unter dem Motto Deutsche Lande. Aber vielleicht sprechen wir kurz über das Thema Deutschland als so ein bisschen Rahmenregion für die heutige Folge. Gibt es da denn in Deutschland so Steckenpferde in Sachen Rebsorten für dich?
Naja, gut, ich meine, jetzt komme ich ja aus Franken, deswegen muss ich ja schon mal Silvaner und Müller-Thurgau grundsätzlich mal rauf. Ja, also da gibt es ja gar keine andere Frage. Was mich manchmal ein bisschen, ich habe so einen inneren Ermüdungsbruch, was Riesling angeht, muss ich ganz klar sagen, ja. Also mein Riesling, dafür stehen wir ja weltweit, ja, also das
allerdings
keine Frage. Wo ich mich erwischt habe in den letzten ein, zwei Jahren, und das ist natürlich eher die Österreicher, die vorgelebt haben, aber ich stehe im Moment irgendwie sehr stark so auf grünen Veltliner und ich habe auch die Scheurebe für mich auch wieder ein bisschen entdeckt.
Ah, sehr gut. Ja, da passiert ja auch jede Menge, nehmen sich einige Winzer auch wieder an, finde ich auch eine sehr spannende Entwicklung. Bevor wir jetzt in unseren Schaffensprozess einsteigen, vielleicht mal an dich auch die Frage, wie schafft man es eigentlich bei der Kreation eines Menüs, was du ja jetzt auch nicht nur einmal im Jahr machen musst, kreativ zu bleiben?
Naja, eigentlich sind die Gerichte oder die Menüs, die ich mache, immer einmal ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation, aber auch, wie man sich selber fühlt. Darauf wird im Grunde dann basiert die Kreation. Ich sage mal ganz banales Beispiel. Im Moment, seit so ein, zwei, drei Jahren, ist ja sehr stark dieser japanische Stil dabei, also sehr aufgeräumt, dass du keine, überspitzt gesagt, keine Überraschungen mehr am Teller hast. Also besser gesagt, du musst nicht mehr Rätsel raten. Das hat damit was zu tun, dass wir, also du verstehst doch die Welt nicht mehr. Ja, also ich habe einen Trump nie verstanden, hat auch damit was zu tun, weil wir wahrscheinlich auch nicht die Informationen kriegen, wie es in Amerika wirklich ist. Also ich kann mir nicht hundertprozentig eine Meinung über Trump bilden. Ich kann mir nicht hundertprozentige Meinung über Putin bilden. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das mit dem Erdogan soll. Ich kapiere das nicht. Und wir brauchen auch gar nicht so weit weggehen. Man braucht auch bloß im Land selber bleiben, wie viele Dinge wir nicht verstehen. Also Sachen, die über die Presse und vielleicht auch über die Politik vorgegeben werden. Und in meinem Umfeld kenne ich einfach niemanden, der das gut heißt.
Ja.
Und alle reden rum und sagen, hier, du musst das und jenes. Und so. Also das heißt, und da geht es mir ja nicht selber so, es geht ja vielen so. Und deswegen ist es so, wenn du dich heute hinsetzt und ein großes Menü isst, möchtest du natürlich gefangen genommen werden von der Kreation, von Storytelling und Co. Aber du möchtest nicht mehr Rätsel raten. Du brauchst dieses Vertrauen, dass du, wenn du etwas isst, es ist aufgeräumt, ich sehe, was mich erwartet.
Ja, okay.
Das heißt, es ist die Gegenbewegung von dem, was die Welt gerade mit dir macht.
Ja, alles klar. Und deswegen japanisch, weil es sehr reduziert ist, sehr klar auf die einzelnen Zutaten konzentriert, auch sehr stark ja auf Kohlenhydrate beispielsweise verzichtet. Also kommt wahrscheinlich ja dann auch nochmal so ein gewisser Gesundheitsfaktor auch rein, oder?
Ja, also die Gesundheit, die schwingt ja immer mit. Ja, aber man muss ja auch sagen, in dem Fine Dining ist ja die Frage, wie weit man da nach oben oder vor allem auch nach unten geht. Also ich behaupte, dass ich eigentlich in jedem meiner Restaurants Fine Dining mache. So überspitzt auch in meinem Würzberger Kiosk. Ich habe ja einen waldschwimmbaren Kiosk. Auch das ist kiosktechnisch Fine Dining, weil wir halt nicht irgendwie so eine Billigbratwurst irgendwo kaufen, wo wir die Currywurst machen. Wir machen die Soße selber und. Das heißt, in dem Moment, wo du die Dinge selber machst und es eben nicht auf drei Stellen hinterm Komma ausgerechnet werden muss, wie es muss. Also das heißt nicht, die sind ja alle ein bisschen unter Zugzwang. Ja? Alles, was du im Lebensmitteleinzelhandel verkaufen willst und so weiter, das ist schon hartes Business. Und ich kann mir erlauben, halt einfach auch für eine Currywurst 50 Cent mehr zu nehmen. Mhm. Da bleibt vielleicht dann noch ein bisschen weniger hängen, aber es ist vor allem Currywurst-technisch auch schon Fine Dining, so sage ich das einmal so. Und deswegen sind die Leute auch, wenn die bei mir zum Essen gehen, relativ frei. Also die wissen, dass sie jetzt was Vernünftiges kriegen.
Ja, ja. Und Thema Inspiration nochmal, jetzt für den normalen Hobbykoch zu Hause. Rät man dem dann jetzt auch irgendwie als Inspirationsquelle, reicht es irgendwie täglich die Tagesschau zu gucken oder hast du da noch einen anderen Tipp?
Nee, am Schluss ist es auf Bauchgefühl. Also ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Vor, ja, ist nicht lang her, ja, wie noch offen war, also so im Sommer. Da bin ich mit meinem Sohn so ein Stück Landstraße gefahren und wir haben gesagt, wir gehen nochmal essen. Da habe ich gesagt, schau mal nach, was es da für Wirtshäuser gibt. Und dann haben wir eins gefunden und dann habe ich gesagt, schau mal auf die Speisekarte. Und da stand Sachen auf der Speisekarte wie eben gebratene Blutwurst mit Kartoffelpüree und Äpfel und Vanillezwiebeln. Mhm. Und da habe ich mich erwischt und habe mir gedacht, ja, diese Vanillezwiebeln in dieser Zeit so um 2000 und Co., wo Globalisierung und Crossover super war, da haben wir gedacht, geil, Vanillezwiebeln, super. Mhm. Heute habe ich mir gedacht, ah nee, ich möchte, nee. Ich habe ein ganz ehrliches Gericht und über Vanillezwiebeln mache ich es eigentlich gerade kaputt. Ja. Und genau das könnte ich den Leuten zu Hause raten. Nicht versuchen, eine Kreativität über einen Produktmix reinzubringen, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht. Ein Wiener Schnitzel ist ein Wiener Schnitzel. Mhm. Da brauche ich nicht. Wenn ich eine schöne Tomatensoße habe und ich habe die von mir aus, ich wollte gerade sagen, man kann immer drüber nachdenken, dass man Speck reinmacht oder vielleicht mal ein bisschen ein paar dünne Tranchen Parmaschinken am Schluss noch mit drauflegt. Das ist eine leichte Veredelung, aber man lässt den Charakter. Ja. Also ich glaube, das ist das, was ich den Leuten echt anbieten kann oder wo man drüber nachdenkt, braucht es das? Ja,
ja, das finde ich einen sehr, sehr hilfreichen Tipp. So, jetzt steigen wir aber mal in das eigentliche Thema ein. Wir wollen ja jetzt selber ein bisschen kreativ werden und wir haben uns jetzt ganz bewusst nicht wirklich vorbereitet. Trotzdem gebe ich jetzt ein bisschen das Spiel an dich zurück, weil vielleicht bist du auch für eine gewisse Challenge jetzt bereit.
Ja, aber selbstverständlich.
Ja, perfekt. Wir gehen jetzt mal von so einem ganz klassischen Drei-Gänge-Menü aus. Was man dabei ja eigentlich immer machen sollte, ist, gerade wenn man Gäste bekommt, man reicht erstmal ein Aperitif, ganz klassisch, ein Schaumwein, steht damit erstmal mit dem Glas irgendwie in der Hand rum, unterhält sich. Und in das Glas kommt zum Beispiel ich habe mal einen Schaumwein aus der Pfalz rausgesucht, nämlich von Buhl, sagt ihr ja mit Sicherheit auch was. Die machen mittlerweile sehr, sehr hochwertige Sekte. Und da gibt es einen Reserve-Sekt Brüt aus Weißburgunder und Chardonnay. 7,7 Gramm Säure. Also der hat ordentlich was in Sachen Säure zu bieten. Tja, wenn man da jetzt sagt, okay, da brauche ich schon mal irgendwie sowas Fingerfood-mäßiges, was ich den Leuten reichen kann. Wir wollen uns noch nicht hinsetzen. Wir wollen noch ein bisschen quatschen. Was könnte denn das sein?
Also wir machen Tomaten-Mozzarella-Spießchen.
Auf keinen Fall.
Also das ist zum Beispiel auch, da springe ich nochmal zurück, in der Zeit, wo die mediterrane Welle hier ja so groß war in Deutschland, dass die meisten dann immer so mediterrane kleine Snacks gemacht haben und die passen einfach zu Schaumwein und Champagner. Irgendwie finde ich gar nicht. Ja. Aber man hat es halt so gemacht. Also ich bin ja ein Fan zu sagen, okay, logischerweise, wir müssen schauen, was da ist. Und ich würde immer hergehen und würde wirklich überlegen, einfach einen Spargel. Und wir gehen jetzt her, wir nehmen einen grünen Spargel. Mhm. Und den grünen Spargel tun wir langsam in der Pfanne einfach braten, dass er so ganz wenig Röststoffe hat, also in Butter, also nicht zu viel Röststoffe. Unten das und den unteren Teil tun wir im Grunde schälen. Also ich finde, dass das um einiges schöner und eleganter ist. So, und jetzt gehen wir her, wenn wir den rausgenommen haben, dann tun wir wirklich ganz, ganz dünn einfach ein bisschen an Landschinken drumherum, der ganz leicht geräuchert ist. Ganz leicht.
Okay.
Das heißt, dass wir salzig, leichte Rauchnote haben, aber dann eben auch dieses florale Grüne vom Spargel. Und das ist vielleicht, wenn man das dann mit der Serviette in die Hand nimmt und in den Spargelspitze reinbeißt, es kann irgendwie zwischen sexy und trotzdem peinlich sein, weil es ein bisschen tropft. Ah. Also wir müssen immer das Glas kurz abstellen, wenn wir in den Spargel beißen. Wir können ihn aber auch in Stückchen schneiden und dann einfach auf der Gabel aufstecken.
Ja, das hört sich gut an. Vor allem, weil ich auch mal irgendwann gelernt habe, gerade etwas säurebetontere Schaumweine vertragen sich sehr gut mit ein bisschen was Salzigerem. Ne? Da passt dann der Schinken extrem gut, genau, und bietet da einen guten Kontrast. Ist das eigentlich, ich bin ja kein Sommelier. Normalerweise, wenn du wahrscheinlich über neue Menüs, über neue Rezepte nachdenkst, geht das Hand in Hand mit dem Wein. Ist es denn manchmal auch tatsächlich so, dass der Wein als solches Inspirationsquelle für ein Gericht ist?
Also, ich würde jetzt gern ja sagen, aber nein. Also es gibt das Menü. Und dann ist es die Aufgabe bei uns in Würzburg oder auch in Nürnberg, dass man da einen Wein dazu findet. Es ist eigentlich ein bisschen so, du hast ein gemaltes Bild und dann suchen wir den Rahmen dazu aus und überlegen, wo wir es hinhängen. Oder wahrscheinlich überlegt man erst, wo man es hinhängt und denkt sich dann, welcher Rahmen dazu hinpasst. Mhm. Also da muss ich sagen, ich habe das noch nie andersrum gemacht. Es sei denn eben, es kommt jemand, das hatte ich früher, als ich noch viel mit Marcus Del Monego zusammengearbeitet habe, das war so die späten 90er, frühen 2000er, der hat öfters mal ein großes Weingut mitgebracht und so Falans, Ségur oder sowas, okay, und dann haben wir da drauf hingekocht, aber dann hat er mir schon gesagt, was ich eigentlich machen muss, ich war damals überfordert und ich habe mir aber eins gemerkt und das ist der beste Tipp für jeden zu Hause: Wenn du einen Rotwein hast, mach ein Sellerie-Püree dazu. Dann kannst du nämlich auch den billigsten Rotwein rausgießen, den es überhaupt gibt, weil mit Sellerie geht der Rotwein immer.
Hey, und, ja, das ist ja totaler Lifehack.
Hat er mir gesagt.
Da muss man vielleicht den Hörern kurz dazu sagen, Marcus Del Monego, kein geringerer als ein Sommelier-Weltmeister. Also, ne?
Der erste deutsche Weltmeister der Sommeliers, ja, und ein Wahnsinnstyp, Wahnsinnstyp.
Ja, klasse. Okay, jetzt, wir haben kurz schon mal über deine Heimat Franken gesprochen. Du hast dich außerdem schon etwas konträr in Richtung Riesling ausgesprochen. Deswegen muss ich dir da jetzt leider einen reinwürgen. Wir bleiben zwar tatsächlich oder begeben uns tatsächlich in deine Heimat Franken, aber wir bekommen es jetzt mit einem Riesling zu tun aus der Lage Würzburger Stein. Ist dir sicherlich auch ein Begriff.
Yep.
Vom Juliusspital. Das heißt, da sind wir jetzt säuremäßig auch wieder recht frisch unterwegs, aber jetzt nicht irgendwie so die Kategorie, ich muss mir direkt irgendwie so einen Protonenpumpenhemmer einschmeißen, sondern es hält sich noch einigermaßen in Rahmen. Und jetzt sind wir ja bei der offiziellen Vorspeise. Das heißt, die Leute haben Platz genommen, bekommen jetzt auch schon das Weißweingläschen. Mhm. Ja, was machen wir?
Also ich würde mal sagen, wenn wir so einen Riesling haben, einen fränkischen Riesling, weil das ist ja schon mal der Unterschied zwischen den Franken und dem Rheingau-Riesling, ich meine, es hängt ja auch mal was mit dem Weingut zusammen, ist natürlich die Säure und die Restsüße. Ich sage ganz klar, wir bleiben bei einer klassischen Kombination, wir nehmen Fisch und ich bin totaler Fan vom Saibling. Jetzt könnten wir ihn natürlich schön roh aufschneiden, aber ich glaube, dass wenn er ein bisschen lauwarm gegart ist, dann ist er so um einiges cremiger und das tut dem Riesling, glaube ich, ganz gut. Das heißt, wir nehmen den Saibling, das Filet, natürlich bitte ohne Gräten, nehmen einen Teller, buttern den ein, legen das leicht mit Salz gewürzte Saiblingsfilet, legen das quasi mit der Fischseite nach unten, dass die Hautseite oben ist, pinseln nochmal ein bisschen Butter und tun das im Backofen bei 80 Grad Celsius, so Viertelstunde, braucht schon vielleicht 20 Minuten. Und zwar ab dem Moment, wo ich die Haut oben abziehen kann, ist der Fisch gar. Mhm. Und dann nehme ich das raus und dann heben wir den vorsichtig als Filet auf den Teller. Müssen dann allerdings rumdrehen, sodass diese schöne, wir sagen immer Fleischseite, also die Grätenseite quasi, ja, dann nach oben zeigt. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir da oben drauf? Also wir werden Salatgurke nehmen. Wir schälen die natürlich, vierteln die Kerngehäuse raus, schneiden es in ganz feine Stückchen. Und jetzt rühren wir das mit etwas Creme Fraiche und einem Hauch Zitrone an. Hm. Und das geben wir mit dazu. Also man sieht schon, ich bin im Moment sehr reduziert, sehr klassisch. Mhm. Und ich möchte jetzt da auch, dass das nicht ablenkt. Weil wenn wir jetzt mal sagen, wir haben so quasi rahmigen Gurkensalat, überspitzt gesagt, wir haben diesen lauwarmen Fisch, wir haben dieses schöne Glas, dann würde ich jetzt nur noch einen großen Löffel Saiblingskaviar dazugeben. Weil der, wenn du drauf beißt, nochmal auch so diese Salzigkeit raushaut. Und ich glaube, dieses leicht Mineralische tut dann auch dem, und ein bisschen jodig auch, tut dem Riesling auch gut aus Franken.
Ja, vor allem haben wir dann auch ein bisschen Textur im Mund. Und das Schlimmste, was man jetzt irgendwie machen könnte, ist irgendwie der Reflex, zum Brotkorb zu greifen, oder?
Naja, es ist halt auch so, warum nicht? Ne? Und wenn es, ich glaube, ich könnte in meinem Leben eher auf Fleisch verzichten als auf Brot.
Okay.
Also Brot macht mich glücklicher, Fleisch ist halt, Fleisch ist und bleibt halt irgendwo auch auf dem Teller in dem Moment so ein Genussstatus, während Brot Herz und Seele erreicht. Also ernsthaft, das Schnittlauchbrot, das ist eine Weltspezialität. Ein Schnittlauchbrot zeigt als Gericht das gesamte Portfolio unserer Heimat. Also erst einmal Sauerteigbrot, so wie wir es in Deutschland haben, gibt es weltweit so.
Weltkulturerbe.
In allen anderen Ländern wird es irgendwie anders gemacht.
Ja.
Butter, ja, der Franzose hat es auch, bisschen nordisch, aber Butter ist ein urdeutsches Produkt. Je weiter du nach Italien oder sonst wohin kommst, naja, also die nehmen Olivenöl.
Ja.
Und Schnittlauch, auch das ist, je weiter du dich in den Süden bewegst, umso weniger gibt es Schnittlauch. Also der Schnittlauch ist eher so ein bisschen nordisch, kühl, hat Würze. Und wenn ich jetzt einfach nur ein perfektes Brot mit einer schönen Butter und Schnittlauch drauf habe, von mir aus eine Prise Salz drauf, mein lieber Herr Gesangsverein, da lasse ich im Grunde jedes Steak dafür stehen.
Wow, das ist meine Aussage. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also Brot und ich glaube auch momentan dieser Trend sogar zu versuchen, Brot selber zu backen, ne, jetzt gerade in der zurückliegenden Zeit.
Das muss ich sagen, das ist totaler Scheiß. Und ich, so nach dem Motto, was sagt denn der jetzt? Es ist Scheiß, weil ein gutes Brot braucht eine lange Teigführung. Also du musst halt einfach am besten noch einen Sauerteig ansetzen und Co. Dieses kurz mal zusammenrühren in einen Backautomat reinwerfen. Das hat mit wirklichem Brotbacken einfach nichts zu tun.
Da bin ich bei dir.
Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist wieder, als wenn du dir in deinem Bad eine Rotlichtlampe aufstellst und sagst, juhu, jetzt haben wir eine Sauna.
Nein, ich spreche jetzt schon von denen, die das ernst meinen. Also es gibt mittlerweile im Internet eine Sauerteigbörse, wo man sich tatsächlich irgendwie ne, Sauerteig austauscht und so weiter, lange Teigführung inklusive. Also ich merke halt einfach nur diese Trends, solche Dinge auch immer ernster zu nehmen, die sind schon da. Und das finde ich klasse, weil gerade das eben auch sehr viel mit Deutschland und diesem Kulturgut dann auch zu tun hat.
Vor allem, man muss ja mal, wenn man, natürlich die das wirklich so ernst nehmen, die dann auch einen Backofen haben, der das kann und so weiter, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja auch, wenn ich jetzt sage Freaks, dann wäre das despektierlich, Entschuldigung, das meine ich nicht. Aber das sind ja wirkliche große Connoisseure. Und wenn man mal die Geschichte unseres Brotes in der Top-Gastronomie anschaut, dann war es in der Nouvelle Cuisine, da haben wir ja alle nur Baguette gegessen. Danach haben wir die mediterrane Welle Ciabatta. Dann haben wir gar kein Brot gegessen, weil crossover-technisch hat es gar nicht gepasst. Und erst als wir so 2006 mit der WM und so wieder so ein gewisses Gefühl für auch als Gegenbewegung zur Globalisierung, ein gewisses Gefühl für unser Land und für unsere Bedeutung, für unsere Heimat gefunden haben. Seitdem ist ja eben, wie ich schon gesagt habe, Schnittlauchbrot, da versteht man eigentlich, wie einzigartig das ist. Aber also wenn ich mich noch erinnere, was mir früher da, also wenn du nicht in der Gourmet-Szene in ein Baguette reingelegt hast, also ein normales Bauernbrot war spießig provinziell. Also
Absolut. Deswegen
bin ich voll dabei. Ich freue mich drüber. Ich glaube, dass Deutschland noch nie so gut und so großartig gekocht hat, wie gerade heute.
Wow. Das ist meine Aussage und da stimme ich absolut zu. Wir gehen jetzt trotzdem weiter in unserem Menü, weil jetzt kommt die Hauptspeise. Und ja, wir sind in den deutschen Landen. Jetzt wäre es natürlich etwas zu kurz gesprungen, wenn ich den Spätburgunder raushole. Wunderbare Weine, überhaupt keine Frage. Und wahrscheinlich auch wirklich die Weine, die Deutschland auch als Rotweinland-Renommee schenken und wahrscheinlich in Zukunft auch immer mehr noch schenken werden. Ich habe aber trotzdem was anderes vor.
Bin gespannt.
Und zwar mittlerweile, man muss fast sagen, Klimawandel sei Dank, ja, werden ja auch in deutschen Landen Rebsorten richtig vollreif, die ja hier früher überhaupt keine Chance gehabt hätten. Und da gibt es in Rheinhessen ein Weingut, Pet Wetz heißt das, und die haben jetzt eine Grand Vantage oder Grand Vintage Reihe, keine Ahnung. Die machen aber auf jeden Fall so Sachen wie Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon reinsortig. Und da sind wir jetzt auch schon preislich in einem echten Premium-Segment. Ich habe die Weine kürzlich verkostet. Das sind absolute Granaten. Also wenn es jetzt gerade irgendwie ein bisschen fröhlich leicht daherkam mit unserem Menü, jetzt habe ich da so eine absolute Maschine. Und das ist ja auch eine Herausforderung. Trinken die Leute gerne, muss man eigentlich auch zum Essen machen. Aber was setzt sich dem denn entgegen?
Also erst einmal bin ich ein riesen Merlot-Fan.
Mhm.
Ja. Wenn man mich fragt, warum, keine Ahnung, ist so. Ich bin auch zum Beispiel, das muss ich allerdings auch sagen, das macht es bei Rotwein bei mir immer ein bisschen auch schwierig. Wenn das Ding zu viel Holz hat, habe ich auch keine Lust drauf.
Mhm.
Weil ich mir immer sage, also wenn ich Holz haben wollen würde, dann kann ich ja am Tisch noch nagen. Ja?
Absolut, bin ich absolut bei dir. Überdeckt die Rebsorte, aber jetzt dieser Merlot von Pete Wetz, den können wir ja dann jetzt gerne mal nehmen. Der ist einfach, der hat Tannine ohne Ende, ist super strukturiert. Das Holz ist wirklich ziemlich gut eingebunden. Es ist halt einfach eine absolute
Bombe. Ich weiß genau, was wir machen. Ich weiß es ganz genau. Und zwar, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wie viel Fleisch braucht der Mensch.
Mhm.
Also bitte nicht missverstehen, ja. Ich esse sehr gerne Fleisch und ich esse sehr gerne Fisch und Co. Aber jetzt gerade erwische ich mich dabei, wenn ich mir diesen Wein vorstelle.
Mhm.
Und vielleicht muss man mal auch Folgendes sehen. Ich bin ja, wenn ich in einem Restaurant gehe und suche mir den Wein raus und nehme nicht die Weinbekleidung zum Beispiel, ich suche mir Wein raus, den ich zwischen dem Essen trinke.
Mhm.
Also das heißt, oft passt, überspitzt gesagt, der Wein gar nicht wirklich zum Essen, spielt aber gar keine Rolle, weil ich esse das Essen und danach trinke ich wieder den Wein. Der Wein hat für mich auch den Stellenwert des eigenen Seelenmoments. Aber jetzt in dem Fall, wo wir das zusammenbringen, bringe ich jetzt zwei Seelengeschichten zusammen. Also diesen Wein, ich spüre den quasi schon, ja, innerlich in meinem Herzen. Und dazu machen wir eine Polenta.
Mhm.
Richtig cremige, rahmige Polenta, schön mit ein bisschen Parmesan.
Mhm.
Und da obendrauf gebratene Pfifferlinge. Pfifferlinge, einfach drauf. Und jetzt kommt es, wenn wir die Pfifferlinge gebraten haben, in dieser Pfanne geben wir jetzt nochmal ganz wenig Speck rein und schön Butter. Und dann machen wir die so richtig schön nussbutterig.
Okay.
Mit bisschen Speck. Und das geben wir drüber. Und mehr nicht.
Fertig.
Mehr nicht. Keine Säure, null, sondern nur die Cremigkeit von dieser Polenta und dann schön diese Pilze oben drauf. Von mir aus machen wir noch ein paar geerbte Kräuter rein und wenn jemand noch Schalotten will, von mir aus haben wir noch ein bisschen Restsüße. Aber diese Nussbutter noch mit dazu.
Ja, ja.
Also, wenn man von erotischen Momenten bei Essen und Trinken reden kann, ich glaube, wenn das zusammengeht, dann könnte es am Körper mal zucken.
Oh, hervorragend. Ja, ich glaube, es zuckt schon. Aber generell Pilze als Fleischersatz, auch von der Textur, also was heißt Fleischersatz? Es ist ja, man spricht ja immer von Ersatz, das ist ja eigentlich Blödsinn, wie du schon gesagt hast. Das ist ein ganz bewusster Verzicht, es braucht hier das Fleisch nicht. Aber da finde ich Pilze super, insbesondere, weil man ja dann auch immer von Umami spricht. Was ist denn deine Meinung zu Umami?
Naja, wir sind natürlich bei uns in Europa, wir sind ja gar nicht drauf trainiert. Ja, also wenn dann haben wir Umami unterbewusst eingesetzt. Also es gibt zum Beispiel, ich habe mich da 20 Jahre lang gefragt, warum alte italienische Kochbücher, da steht bei der Minestrone drin, dass man ein Stück von der Rinde vom Parmesan mit auskochen soll.
Mhm.
Und ich habe mich immer gefragt, warum soll ich denn die mit reinwerfen? Also was soll das? Jetzt weiß man natürlich, dass da unfassbar viel von diesen Eiweißbausteinen, von dieser Glutaminsäure in dieser Rinde drin ist und das eben diesen Umami-Effekt dann will. Das heißt, die haben unterbewusst die Sachen richtig gemacht. Das ist ja auch genauso, dass Sauerkraut ja auch durch die Fermentation Umami hat. Die einzigen, die das, sind wir wieder eigentlich in Japan, die haben das entdeckt, die haben das kultiviert und die sind uns da nach wie vor auch noch einen ganzen Schritt in der Wahrnehmung voraus. Hat aber auch damit wieder was zu tun, weil es eine andere Küche, wie wir gemacht haben, eben diese ganz klare, eindeutige. Und wir haben in Deutschland natürlich, also es gibt ja in Deutschland eigentlich, ich springe jetzt mal zur italienischen Küche. Italienische Küche, bisschen Nudeln kochen, 10 Minuten, dann schwenkst du ein paar Tomaten an, zack, fertig, Parmesan drüber hobeln, hast du ein Gericht.
Mhm.
Also, sagen wir mal 15 Minuten. In Deutschland haben wir keine Gerichte, die du einfach in 15 Minuten so aus dem Ärmel wirst. Selbst Bratkartoffeln musst du vorher kochen. Und richtige Bratkartoffeln dauern eine Viertelstunde.
Ja.
alles, was wir mit Fleisch haben, ist im Grunde immer mit Braten. Alles, was wir sonst gegessen haben, war immer so über Mehl und Co. Wir haben diese schnelle, aus dem Handgelenk schüttelnde Küche gar nicht. Wir haben eine sehr verdichtete Küche, eine, die eher länger in der Küche einfach auch braucht. Und nochmal, das hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich das eine mit dem anderen vergleichen will, sondern nur wahrnehmen. Und man muss auch sagen, wir haben auch, jetzt muss ich schon sagen, im deutschsprachigen Raum auch einen anderen Bezug zu essen. Also es gibt eine Erhebung, dass die katholische Kirche im deutschsprachigen Raum, da wo sie großen Einfluss hatte, da gibt es diesen Satz, kennen wir alle, boah, gestern, da habe ich so richtig gesündigt. Also wenn man viel gegessen hat, hat man gesündigt. Mhm. Das gibt es in Italien nicht. Nee. Das ist so ein Satz, die würden sagen, das hat doch mit Essen nichts zu tun. Die haben ganz anders gesündigt. Also das heißt, man sieht schon, wie wir von unseren Umfeldern immer sehr stark auch in der geschmacklichen Entwicklung und was wir gegessen haben und wie natürlich geprägt waren. Und deswegen ist dieses Umami als neue Erkenntnis für uns in der Spitzenküche natürlich toll. Aber ich glaube, die meisten Menschen verstehen das nicht, weil wir es nicht gelernt haben. Und ich habe mal den Professor Wilgis gefragt, wie kann ich denn jemandem erklären, wie Umami funktioniert? Sagt er, nehmen Sie einen Löffel Sojasauce im Mund, halten Sie den im Mund, machen Sie die Augen zu und spüren Sie, was im Mund passiert, dann wissen Sie, was Umami ist. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich immer irgendwie Angst habe, dass mir es die Geschmacksnerven wegröstet.
Aber das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Was können wir da den Zuhörern für einen Tipp geben? Also ich glaube, man sollte zumindest irgendwie so eine etwas salzreduzierte Sojasauce nehmen. Das wäre, glaube ich, ein Tipp. Ja. Und du hast gerade darüber gesprochen, einfache Gerichte in einer Viertelstunde. Was ich ja sehr gerne mache, ist, ne, kennt ja jeder, Spaghetti mit Butter und Salbeiblättern drin. Ne? Salbeiblätter gegen rote Misopasta austauschen. Das kommt richtig gut. Und dann diese Butter-Miso-Soße über die Nudeln und ein paar geröstete Sesamkörner drüber. Das ist so mein Viertelstunden-Highlight-Gericht.
Also das werde ich auf alle Fälle mal ausprobieren. Vor allem, weil ich bin ja auch so ein Fan von japanischen Nudeln, so Udon-Nudeln und so weiter. Ich liebe die ja total.
Ja.
Also die wirklich auch teilweise sehr dicken, weich gekochten Nudeln. Das ist, ja fast schon die Gegenbewegung zur al dente Garden Pasta.
Richtig.
Ja.
Ja, ich mache das immer ganz, ganz crossover-mäßig, wie man so schön neudeutsch sagt, dann mit normalen Spaghetti.
Also, übrigens, wir können ja auch, wenn wir schon dabei sind, weil wir ja gesagt haben, Polenta mit den gebratenen Pfifferlingen, man kann natürlich auch ein Kartoffelpüree machen und das oder ein bisschen stampfen mit etwas Milch und Butter und auch da ein bisschen Parmesan reingeben. Aber die Polenta hat halt so einen ganz speziellen cremigen Schmelz. Polenta macht mehr Lust.
Ja, ja. Du sagst jetzt ein bisschen Milch, ein bisschen Butter in das Kartoffelpüree. Also ich weiß, Robuchon, der große Star-Koch, der macht da, ich weiß nicht, wie viel rein. Du bist da zurückhaltender.
Fast nur
Butter. Ja, exakt. Wie ist da so bei dir die Dosierung?
Also es ist so, da muss ich mich echt erwischen dabei, dass ich überlege, wie viel Butter braucht es denn wirklich.
Okay.
Und zwar deshalb, weil 100 Gramm Butter haben halt am Schluss 1000 Kalorien. Ne? Ja, und wenn du so 250 Gramm so einen Block da hast und du schneidest quasi ein Viertel ab und wirfst es rein, dann hast du ganz schnell 1000 Kalorien da reingepfeffert.
Ja.
Und jetzt bin ich bin ja eher der dann sagt, na lieber esse ich mehr Kartoffelpüree als eben weniger mit viel Butter. Also am Schluss ist es wahrscheinlich wieder dasselbe, aber ich habe zumindest das Gefühl, ich habe hier viel gegessen.
Genau. Na, ich finde den Gang auf jeden Fall eine hervorragende Idee, vor allem, weil es wirklich ein bisschen out of the box ist. Und ich glaube, damit kriegt man selbst so einen kräftigen Wein ordentlich eingefangen. Ne? Es spielt schon fett eine Rolle, die Tannine werden ordentlich abgeschmirgelt und man hat vor allem auch aromatisch genug Intensität, um da ja wirklich auch gegenzusteuern, beziehungsweise so ein Gesamtbild zu formen. Ne?
Ich finde halt auch, es geht eher nicht um gar nicht so um Gegensteuern, sondern um unterstreichen geht es eigentlich.
Ja, absolut.
Ja. Ich habe mich mit einem fränkischen Winzer mal unterhalten, eben auch, weil ich eben gesagt habe, er hat gesagt, ja, für ihn ist das höchste Gut, wenn er jetzt zum Beispiel diesen Spätburgunder hat und der Koch macht der Ente dazu und diese Soße passt so super mit dem Wein und es wird noch größer. Und dann habe ich gesagt, weißt du, da sehe ich schon Fehler drin. Du arbeitest ein Jahr lang, um die Weinreben, Trauben zu ernten und dann arbeitest du nochmal ein Jahr mindestens, um gescheiten Wein rauszubringen und dann überlässt du das Highlight, ob der Koch die Entensoße richtig abschmeckt oder nicht. Deswegen ist wirklich, ich glaube, dass die die Zukunft der Flasche Wein, nicht der Weinbekleidung, eher darin liegt, einen Wein zu finden, der so für sich selber steht in der Einzigartigkeit und Genialität, dass ich ihn zwischen den Gängen trinke. Mhm. Weil wenn ich jedes Mal, ich habe doch immer ein Limit. Wenn ich ein Gericht habe und der Wein muss ich unterordnen oder dabei sein, dann muss ich der Wein unterordnen. Wenn es andersrum ist, wenn ich da einen Wein habe und ich mache ein Gericht, dann muss ich das Gericht unterordnen. Warum? Ja. Es ist manchmal die Frage, machen wir ein Wir oder machen wir ein Ich und Ich? Mhm. Und ich finde, dass die Arbeit des Winzers genauso ist wie die des Koches. Warum müssen die immer zwangsläufig unbedingt alles tun, damit sie so wahnsinnig zusammenpassen? Ich meine, springen wir zurück in die 70er oder 60er, da hast du ein Stück, also Nouvelle Cuisine hieß es, ein Stück rosa gebratenes Stück Fleisch, rosa. Mhm. Dann hast du 3 Gemüsepürees gehabt und ein Kartoffelgratin. Das war Sterneküche vor 40, 50 Jahren. Jetzt ist es eigentlich relativ eindimensional. Wenn du dann einen Wein dazu hast, wo du sagst, oh, jetzt passiert noch mal was. Also das heißt, der Tanninweine von früher, die du kaum trinken konntest, brauchten den Sellerie und dieses Filet, damit du es überhaupt saufen kannst. Und gleichzeitig brauchte dieses doch durchaus langweilige Gericht den Wein, damit es überhaupt spannend wird. Mhm. Aus der Zeit sind wir doch raus. Mhm. Der Wein ist doch für sich schon so spannend und auch das Essen so spannend. Also ich bin wirklich dafür, das einfach mal zu trennen. Was wir gerade machen, ist, dass wir für den Wein arbeiten. Mhm. Das ist ja schon okay.
Ja, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon auch Weinbegleitung erleben dürfen. Ja, da habe ich wirklich gedacht, erst nach dem ersten Schluck Wein hat dieser Gang eine wirkliche Daseinsberechtigung gewonnen, beziehungsweise ist komplettiert worden, hatte schon vorher eine Daseinsberechtigung, das ist falsch, aber der Wein kann schon einen wirklichen Beitrag leisten, der einfach ja, die Speise nochmal auf ein anderes Niveau hebt, das glaube ich schon.
Ja, kann's, aber dann ist es immer eine sehr, ich muss andersrum fragen, wo warst du da? Also, Tobias, ja. Warst du da in diesen wirklich ausbalancierten Sterne-Restaurant oder halt, muss ja nicht einmal einen Stern haben, aber in dieser ausbalancierten Küche oder warst du mehr bei der, die man mit Herz und Seele macht?
Tja, das war jetzt so ein bisschen ein Zwischending und da hast du mich jetzt auch echt ordentlich erwischt, weil das war nämlich im Noma in Kopenhagen.
Dann, das werde ich mir gleich mal merken, das heißt, die Noma-Gerichte brauchst den Wein. Nein, also noch einmal, ich persönlich mache alle meine Gerichte danach, dass sie für sich einfach perfekt sind. Mhm. Und der Winzer macht das mit seinem Wein auch. Meine Ehrfurcht gegenüber Winzer und Wein und Co. ist genau der Punkt, dass ich sage, wenn der Wein geil ist, ist er geil.
Ja. Punkt. Okay. Jetzt hast du viel und auch leidenschaftlich über den Beruf des Winzers gesprochen. Mhm. Wäre das nicht auch was für dich gewesen?
Nee.
Warum?
Nee. Weil ich, mir ist es zu viel Natur. der Winzer, das ist echt ein Knochenjob. Mm. 365 Tage kümmerst du dich um deine Reben. Du bist der Spielball der Natur natürlich auch. Ja, du kannst Großes schaffen. Es ist gar keine Frage. Und sowas zu gestalten, ja. Aber auch, du machst einen Wein und dann hast du ja nicht jeden Tag die Ressource, sondern musst etwas reifen lassen, da geht was in die eine Richtung, in die andere. Mir dauert es zu lange und es ist mir wirklich im Weinberg zu mühsam. Deswegen sage ich ja, ich habe da so wahnsinnigen Respekt davor, was die Damen und Herren da in Weinbergen und im Keller leisten. Das ist schon grundsätzlich echt herausragend.
Ja, absolut. Ja, und vor allem erst, wenn man mal bei Winzern zu Besuch war, merkt man halt wirklich, und das haben ja auch schon viele so erzählt, das sind Landwirte. Ja. Also man darf sich das jetzt nicht so wahnsinnig romantisch vorstellen. Und genau wie du sagst, also ich glaube, ich finde die Idee super spannend, an sowas dann so lange und geduldig zu arbeiten und dann auch ne, ein Produkt in den Händen halten zu können. Aber für ungeduldige Menschen, und dazu zähle ich mich leider auch, ist das, glaube ich, schwer auszuhalten.
Ja, ich könnte mir zum
Beispiel. Und dann wird das Wetter scheiße, weißt du? Und dann passiert irgendwas mit dem Wetter.
Ja!
Und dann ist alles für die Katz.
Wir haben ja dieses Jahr auch gesehen, wie sie plötzlich alle draußen waren und haben sie haben sie Fackeln und Co. in ihren Weinbergen aufgestellt, damit hier der Frost nicht nochmal zuschlägt und so weiter. Und jetzt hast du diesen Klimawandel und das finde ich auch ganz spannend, dass die ja im Würzburger Raum ja schon drüber nachdenken, ob sie irgendwie so eine Art Tröpfchenbewässerung machen können, wie man es von anderen Ländern kennt. Und dann habe ich jetzt einen Weinhändler gehört aus Nürnberg, der gesagt hat, er findet das nicht nachhaltig. Wenn es halt kein Wasser mehr gibt, bitte dann baut halt was anders an oder Mai, dann müsst ihr euch halt umorientieren. Das finde ich zum Beispiel ein bisschen billig und einfach. Das ist eher so Hauptsache kontrovers reinschlagen, weil da denke ich, da bin ich mit Herz und Seele schon auch bei den Familien, die da über wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Generationen oder was aufgebaut haben. Und denen soll man jetzt sagen, naja, dann ruft es halt raus und macht halt was anderes hin. Dann kriegt ihr halt nicht mehr so viel Ausbeute, müsst halt teurer werden und sagst ja. Schön gedacht, mach's mal selber. Also deswegen verstehe ich im Moment auch diesen wahnsinnigen Konflikt und ich drücke da wirklich auch allen Winzern die Daumen, dass sie die Wege finden, mit der Wettersituation und Co. auch wirklich so umzugehen. Und fertig.
Also ich glaube, es sind auch wirklich Erfahrungswerte. Das hat mir ein Winzer in Südfrankreich auch schon erzählt, haben wir auch in unserer Côte d'Iron-Folge schon drüber gesprochen. Die Winzer hier haben die Erfahrung nicht, die in Südfrankreich schon seit Jahrzehnten haben. Plus die Reben passen sich tatsächlich auch an. Aber das passiert halt eben auch nicht von einem Jahr aufs andere. Ne? Und der von dir favorisierte Merlot von Pete Wetz aus Rheinhessen, der hat fast 16% Alkohol. Ja, also
das ist gut.
Ja, das donnert rein, aber ich finde auch hier ist in Deutschland die Diskussion manchmal ein bisschen einseitig. Oh, der hat ja über 14% und als Weißwein und so weiter. Solange der Alkohol gut eingebunden ist, ist das überhaupt kein Problem. Also immer dieser Blick aufs Etikett finde ich irgendwie komisch.
Ich bin ja auch zum Beispiel, ich trinke ja gerne Amarone. Ne? Mhm. Auch da kann man schon sagen, das ist natürlich ein bisschen oft einfach strukturiert, Hauptsache Beere, viel Alkohol. Aber das ist halt auch ein Wein, da brauchst du nicht denken. Ne? Und das ist auch so, was ich manchmal auch brauche. Manchmal brauche ich einfach den Wein nicht denken, sondern einfach nur, der geht dann quasi zwar über die Zunge, aber die hat dann keinen Kontakt zum Hirn, sondern direkt zum Herzen. Ja.
Ja, wow, super gesagt. Und ja, Amarone della Valpolicella für die Zuhörer aus Venetien. Ich glaube, das steht auch auf unserer Liste für eine zukünftige Podcast-Folge, weil allein das Herstellungsverfahren ist ja äußerst interessant. So, aber jetzt sind wir schon ordentlich ins Quatschen gekommen. Wir dürfen ja nicht den letzten Gang vergessen. Und da denke ich mir, muss es jetzt ganz klassisch ein Dessert sein. Hier werde ich jetzt überhaupt keine Vorgabe mehr machen und übergebe einfach mal das Wort an dich zum Thema Dessert.
Okay, also Dessert soll ich jetzt mal vorlegen und du... Ich bin ja gerade in München. Wir zeichnen ja gerade The Taste, die neue Staffel auf. Mhm. Und unser Hotel ist hier am Viktualienmarkt und ich war heute 5 Stunden im Frühstücksraum gesessen, habe immer auf den Viktualienmarkt geschaut. Das war quasi da mein Büro, das heißt, ich habe da viel schreiben müssen. Und der eine stand da unten, das war auch ganz witzig. Da habe ich gesehen, wie die den früh aufbauen, wie die dann den Sonnenschirm aufgestellt haben und dass die alle...
Ja, du hast heute Drehpause, ne?
Ja, genau, heute ist Drehpause. Die schieben immer den Sonnenschirm ein bisschen rum und ich habe die da immer beobachtet und habe dann, also vom grünen Spargel zum Beispiel, die Erdbeeren, alles drum und dran gesehen und ich habe Pfirsiche gesehen. Mhm. Und ich würde gerne ein Dessert machen und zwar würde ich gerne einen Pfirsich in der Pfanne mit etwas Olivenöl, also wir machen so Pfirsichspalten, in der Pfanne mit etwas Olivenöl und Vanille ganz leicht, so ein bisschen angaren und Achtung, und dazu möchte ich Lakritz.
Was? Hm.
Ja, Süßholz. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie kriegen wir da die Lakritze überhaupt drauf? Das ist ja gar nicht so simpel. Man kann natürlich sich die richtige Süßholzwurzel kaufen, ist aber relativ schwierig zu bekommen. Aber am Schluss, man muss eine Vanillesoße kochen und muss da die Lakritze reingeben und ausziehen lassen. Und dann macht man so eine Vanillesoße mit so parfümiert mit Lakritz. Nur parfümiert und dazu diesen Olivenöl Pfirsich. Und wenn man Olivenöl, weil das kratzt ein bisschen, wir können auch hergehen und können auch ein bisschen vielleicht Rapsöl nehmen, weil es ein bisschen nussiger ist. Und dann schwingen wir auch ein bisschen mehr in die Heimat, weil die Vorspeise war Saibling-Gurke. Der Zwischengang war durch die Polenta, aber mit heimischen Pilzen. So kann man durchaus mediterran. Und jetzt dieses Dessert, wenn wir jetzt statt Olivenöl vielleicht sogar Rapskernöl nehmen, dann haben wir den Pfirsich auch ein bisschen bei uns auch wieder so zu Hause. Dann ist es ein bisschen mehr wieder Heimat, ja.
Also führ uns doch bitte gerade noch mal so ein bisschen durch die Zubereitung. Wenn du Lakritz sagst, dann sprechen wir wirklich von einer Stange Süßholz?
Also wenn man die Stange Süßholz kriegt, ist es perfekt. Also wir machen folgendermaßen, wir nehmen eine Milch und setzen die quasi, machen die warm, schneiden den Süßholz, der muss die Rinde ein bisschen runter, und dann schneiden wir das so in, 1 cm dicke Scheiberl, und dann legen wir das in diese Milch rein, machen das warm und dann lassen wir das einfach mal ziehen. Mhm. Ich würde sagen, nach einer halben Stunde ist dieses Süßholzaroma rausgezogen. Wenn man jetzt diese Wurzel nicht bekommt, kann man einfach auch hergehen und kann sich einfach ganz normal ein bisschen süßen Lakritz kaufen und kann den reinlegen. Muss man ein bisschen warten, das dauert ein bisschen, bis der sich so leicht ein wenig auflöst. Aber auf alle Fälle durch ein Sieb gießen, und dann haben wir diese aromatisierte Lakritzmilch, und daraus machen wir dann eine Vanillesoße. Und den Pfirsich, den tun wir wirklich einfach nur vierteln, also den Kern raus. Die Schale lassen wir einfach mal dran, weil das hat so ein bisschen was Herbes, das finde ich ganz schön. Rein in eine Pfanne, und jetzt muss man den nur, also nicht richtig braten, das wird nichts, sondern eben jetzt, wir haben uns ja entschieden für ein Rapskernöl, das mit reingeben, auch nochmal eine Vanillestange mit dazulegen, und dann lassen wir den so ein bisschen wie schmelzen. Ja? Drehen den einmal rum noch, die Vanillesauce in einen tiefen Teller rein, den Pfirsich draufgeschätzt, fertig.
Wow, es hört sich nach einer super Kombination aus ja, fruchtigem Aroma, wahrscheinlich auch gar nicht so einer sehr extremen Süße an. Und dann bringt Vanille, aber vor allem Süßholz, ja so eine gewisse Würzigkeit auch rein, ne?
Ja, also ich finde, Süßholz ist ja auch zum einen ein Geschmack, aber es ist vor allem, finde ich, eine Wirkung. Weil das sich irgendwie, das hat ja... Ja, Eisen ist falsch gesagt, aber es hat ja so einen leicht metallischen Unterton, der so unten am Gaumen ein bisschen zieht. Und das mag ich.
Klasse. Ja, da muss ich jetzt natürlich spontan mit einer Weinempfehlung um die Ecke kommen. Ich weiß, im Weinfreunde-Shop gibt es so ein paar Raritäten von der Winzergenossenschaft Achkarren aus Baden. Und da gibt es einen Ruhländer. Ja, das ist ja sozusagen die edelsüße Bezeichnung für Grauburgunder. Ja, ein Ruhländer als Auslese aus dem Jahr 2001. Also das heißt, ne, der ist jetzt noch nicht so wahnsinnig uralt, aber der hat jetzt so 20 Jahre auf dem Buckel. Und da kommen jetzt halt tatsächlich so ein bisschen Tertiäraromen schon mit rein. Ne, der hat dann eine gewisse Würze und natürlich auch so gelbe Steinobstaromen. Das könnte ich mir schon ziemlich speziell vorstellen.
Ja, ich überlege gerade noch, ob man so eine ganz kleine Spur Zimt noch mit dazu tun. Mhm. Aber man muss sich überlegen, ob es da nicht irgendwann zu viel des Guten ist. Weil so sind wir halt auch sehr klar. Wir haben den Pfirsich in dieser dumpfen Süße. Wir haben ein bisschen das Rapskernöl, was so eine nussige, aber auch natürlich ganz leicht grüne Note mitbringt. Und dann diese Vanillesoße, cremig, schön fett, mit diesem Unterton vom Süßholz. Und wir haben in dem Fall ja kaum Säure, quasi gar keine. Ja. Habe ich auch jetzt bewusst weggelassen. Ja, ist doch super.
Ja, hört sich super an. Und der Ruhländer, der bringt zumindest ein bisschen Säure noch mit rein. Also ich glaube, das kann sich ganz gut ergänzen. Und man sagt ja immer, der Wein sollte dann auch mindestens so süß wie das Dessert sein, weil das sonst irgendwie auch von der Wahrnehmung her schwierig wird. Ich glaube, das hat auch ganz gut hingehauen. So, und danach sind wir jetzt eigentlich auch satt, oder?
Ja, also ich glaube mal, allein schon die Polenta mit den Pilzen, die stopft. Also da bin ich mir sehr sicher. Ja.
Was gibt's denn, wenn du sagst, das stopft und dann ist man irgendwann satt? Was gibt's da bei dir nochmal so als so eine Art Digestiv? Irgendwas für den Magen, wie man immer so schön sagt? Machst du sowas?
Ja, also ich bin Koch und Spitzenköche haben kein Völlegefühl. Also wir fallen nur überfressen vom Stuhl.
Abtrainiert.
Aber im Grunde haben wir, wir haben kein Völlegefühl. Deswegen kann ich auch keine ich habe keinen Verdauungstrink. Das Einzige, was ich im Moment für mich entdeckt habe, ist, statt Aperitif, weil wir haben ja vorhin über Schaumwein geredet, was ich im Moment sehr gern trinke, ist ein Negroni.
Ah,
also
okay.
Also dieses leicht bittere Süße, mit bisschen Zitrone oder so, also irgendwie geil, oder auch Orange, also ich weiß auch nicht warum, aber den habe ich irgendwie für mich entdeckt. Ich meine, das ist ja wirklich ein Uraltklassiker, ja.
Absolut, absolut. Ja, und das war dann jetzt der Ausflug nach Italien. Heute waren wir aber trotzdem natürlich dann ziemlich deutsch unterwegs, ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, aber wir waren mit dem Schaumwein in der Pfalz, wir waren dann mit dem Riesling in deiner Heimat Franken, sind dann mit dem kräftigen Merlot nach Rheinhessen und jetzt mit Achkarren waren wir natürlich in Baden. Das heißt, wir haben tatsächlich eine kleine Deutschlandreise unternommen und die hat vor allem mit dir gemeinsam sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich ganz herzlich, vor allem auch auf das gegenseitige Einlassen des Spontangedankens, was gibt's zu trinken, was machen wir zum Essen und umgekehrt. Weil ich glaube, so ist es ja auch in der Realität.
So sieht's aus und ja, weil wir uns da jetzt so drüber freuen, läuten bei dir sogar schon die Glocken.
Ja.
Das finde ich.
Das läutet wie der. Also ich habe schon gedacht, Jesus Maria, man hört das auch, aber das ist typisch München, ja?
Ja.
Also wenn die einmal, die können nicht einfach nur mal kurz Glocken, na, da bimmelt das eine halbe Stunde, so nach dem Motto.
Ja, da geht's
die
richtig
Glocken
los.
Läuten, weil man sieht schon, auch der Herrgott freut sich über das, was wir geschaffen haben.
So sieht's aus und in diesem Sinne, Alex, sage ich jetzt bis auf bald mal. Vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut.
Ich danke. Servus, macht es gut.
Ciao.
Psst, ich habe mich hier nochmal eingeschlichen. Ich möchte noch was nachtragen. Wer mehr wissen will über die Rezepte, die hier entwickelt wurden und vor allen Dingen über die Weine, die hier besprochen wurden, findet die näheren Infos bei uns auf der Landingpage weinfreunde.de/podcast, wisst ihr ja. Und ansonsten freue ich mich, wenn das nächste Mal wieder alle dabei sind, wenn es heißt, bei Anruf Wein.